Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Quanten in der Industrie. Und mir in Linz zugeschaltet ist der Johannes Kofler. Johannes, endlich geht's wieder los mit Quanten.
Ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Hallo Robert, liebe Grüße aus Linz.
Du, wir haben gerade so ein bisschen gefrotzelt, bevor wir aufgenommen haben. Im Herbst haben wir aufgezeichnet und hätten wir da alle investiert, wären wir jetzt viel reicher, Johannes, ne? Das ist schon, was in den paar Monaten passiert ist, Wahnsinn.
Ja, es hat sich tatsächlich einiges getan in dem letzten halben Jahr, was die Bewertungen der Quantenindustrie an den Kapitalmärkten betrifft. Das stimmt, unglaublich.
Unfassbar. Darüber reden wir nächste Woche nochmal ein bisschen. Aber wir haben uns heute einen Gast aus den USA eingeladen, nämlich aus New York. Und in New York sitzt der Martin Schütz. Hallo Martin, willkommen im Podcast.
Hallo, servus.
Martin, bevor wir über dein Thema sprechen, stell dich doch bitte ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du zu den Quanten gekommen?
Ja, also mein Name ist Martin Schütz. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier dabei habt.
Danke, dass du dabei bist.
Ich habe promoviert beim Ignacio Serac am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Da habe ich auch den Johannes damals kennengelernt und habe da an der Quantenphysik gearbeitet, relativ nah an der Hardware, an sogenannten Spin-Qubits. Und gegen Ende meiner Promotion habe ich dann angefangen, mit dem Misha Lukin an der Harvard University zusammenzuarbeiten. Da ging es dann um so Fragen, wie kann man Spin-Qubits über größere Distanzen verschränken. Und das hat mir am Ende des Tages die Tür geöffnet für einen Postdoc. Also bin ich dann, das war dann Anfang 2017, für meinen Postdoc an die Harvard University gegangen. Hatte da auch eine super Zeit, habe da immer noch an Quantensimulationen, Quantenoptimierung gearbeitet. Aber über das letzte Jahr hinaus hat es mich dann immer mehr gereizt, mal was anderes auszuprobieren. Und da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, eben in die Industrie zu gehen, zu AWS, Amazon Web Services. Und dort bin ich seit 2019. Bin da eigentlich, das ist ganz lustig, bin da eigentlich gehired worden als Data Scientist oder Machine Learning Scientist.
Okay, das ist ja interessant.
Ja, ich war eigentlich bereit, so weit den Sprung zu machen, dass ich eben jetzt mal AI mir angucke, Machine Learning. Und wie es dann so ist, und da war ich gerade bei Amazon und dann wurde ich da relativ schnell mit reingezogen in die damals noch nicht bekannten Quantenvorhaben von Amazon und hatte dann halt einfach, ja, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, direkt am Anfang mit dabei zu sein und die, ja, doch schon recht stark das Quantenteam und die Quantenstrategie bei Amazon mit aufzubauen.
Sehr spannend. Was heißt denn die Quantenstrategie von AWS? Was macht ihr denn? Womit beschäftigt ihr euch?
Wir machen einiges. Grob kann man das unterteilen in die drei größeren Teams, die wir haben. Also zum einen haben wir in den letzten Jahren Amazon Bracket aufgebaut. Das ist also unser Quantencomputing-Service in der AWS-Cloud. Also schon heute kann sich jeder, der sich heute in AWS einloggt, kann dort durch Bracket Zugang zu Quantencomputern haben, den heutigen Quantencomputern. Und so geben wir natürlich andersrum auch Startups, zum Beispiel auch AQT aus Österreich, die Chance, sich quasi der Welt zu öffnen. Und was, glaube ich, speziell ist an unserer Strategie, was Bracket angeht, ist, dass unser Anspruch ist, dass wir quasi das ganze Hardware-Portfolio abdecken. Also man kann dort durch Bracket Zugang haben zu Superconducting Qubits, zu Trapped Ions, zu Neutral Atoms. Und das Ganze wird eben sozusagen durch ein One-Stop-Shop-Prinzip uns an unsere Kunden offeriert.
Aber ihr bleibt dann eurem, sagen wir mal, traditionellen AWS-System oder Geschäftsmodell treu, ihr stellt Infrastruktur bereit, oder?
Genau, ja, das ist Infrastruktur und only Pay-as-you-go-Modell, ja, ganz normal. Und also, wenn man so will, ist in dem Sinne Bracket nichts anderes als die anderen AWS-Services. Es sind auch nur eine Ansammlung von APIs und diese APIs können unsere Kunden dann eben benutzen, um Workflows in der Cloud zu bauen.
Johannes, schon interessant, Infrastruktur as a Service und das kennen wir ja aus dem Machine Learning Bereich, AI-Bereich. Jetzt hast du schon jemanden, der es im Quantenbereich macht.
Ja, genau. Und das wäre eh auch eine meiner Fragen gewesen, aber der Martin hat es jetzt eh schon vorweggenommen. Das Besondere, glaube ich, beim Cloud Computing von Amazon ist, dass sie verschiedene Hardware anbieten, also quasi alle gängigen, noch im Rennen befindlichen physikalischen Systeme werden da abgebildet, von Ionen, Superconducting Qubits, Neutral Atoms. Ihr setzt quasi noch auf alle guten Pferde gleichzeitig.
Genau, und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob es am Ende einen Gewinner gibt. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass für manche Workflows und ja, vielleicht die Trap 1 besser sind und für andere die Superconducting Qubits. Und da ist halt bei uns die Herangehensweise, es ist, dass man wirklich, also da schreibt man seinen Code, das ist abstrakt und baut ein Quantencircuit, aber man muss also ein change one line of code und dann kannst du es halt in deinem einen Mal auf die Trap 1 in Österreich schicken und das andere Mal auf die Superconducting Qubits in den USA oder so und dann die Ergebnisse vergleichen. Was ich aber noch nicht erwähnt hatte, ist, also das ist nur ein Teil von unserer größeren Quantenstrategie, also das war Amazon Braket. Wir haben auch noch das CQC, das Center for Quantum Computing. Das ist direkt am Campus von Caltech. Und das kann man sich also vorstellen, das ist quasi unsere eigene R&D-Abteilung. Die wird geleitet vom Oscar Painter, Professor am Caltech. Und der baut also unsere eigene Hardware, basierend auf Superconducting Qubits. Und die wird, wenn es soweit ist, auch durch Braket dann an unsere Kunden aufgemacht. Das ist also das zweite Team, was wir haben. Und das dritte Team ist das Amazon Advanced Solutions Lab. Das ist das Team, wo ich von Anfang an dabei war und was ich jetzt leite. Und das ist quasi das Team, das direkt die Verbindung zu unseren Kunden schlägt. Also ich habe mit BMW, mit JP Morgan Chase, mit Goldman Sachs Kundenprojekte geleitet. Kunden, die sich eben für Quantum Computing interessieren und sich dort eben mit unserer Hilfe richtig aufstellen wollen für die Zukunft.
Was machen die denn mit euch? Kannst du was, ein bisschen was von deinen Kundenprojekten erzählen? Ihr habt ja auch publiziert dazu.
Ganz richtig, ja. Also wir haben doch, finde, bin ganz stolz drauf, wir haben mit einigen publiziert, ja, mit BMW, mit JP Morgan Chase und mit Goldman Sachs und anderen. Über ein sehr, das finde ich auch als Wissenschaftler interessant, über einen sehr großen Bereich von Anwendungsgebieten. Also mit JP Morgan Chase war das dann ein Stichwort, zum Beispiel Portfoliooptimierung. Mit BMW haben wir uns angeschaut, wie sie ihre Roboter im Paint Shop besser bewegen können. Mit dem Roten Kreuz in Australien haben wir zusammen uns angeguckt, wie sie ihre Krankenschwestern effizienter einteilen können über die Zeitspanne. Ja. Und sehr, sehr viel gelernt. Und aber auch, wir sind dann mit einem ganz offenen Visier reingegangen. Aber nach ein paar Jahren kann man jetzt sagen, dass die allermeisten Probleme dann doch irgendwo Optimierungsprobleme waren. Einfach weil Optimierung halt ein Feld ist, was quasi alle Sparten, sei es jetzt Automobil oder Logistik oder Finanzen, abdeckt.
Da würde ich gerne gleich direkt einhaken. Kannst du unserer Zuhörerschaft auf mitteltechnischem Niveau erklären, wie man solche Optimierungsprobleme, die eben so große Anwendungen haben in der Industrie, auf physikalische Modelle abbildet? Also was haben quasi Spin-Systeme und die Schwierigkeit des Auffinden des Grundzustands mit so Optimierungsproblemen zu tun und mit welchen Lösungsmethoden geht sie das dann an, Quantum beziehungsweise Nicht-Quantum?
Also die Herangehensweise bei uns ist immer so, dass wir Quantencomputing quasi nicht im Vakuum machen, sondern wir wollen schon ganz ehrlich sein mit unseren Kunden und Partnern, wo Quantencomputing steht und wo es vielleicht dann stehen könnte in ein paar Jahren. Und deswegen fahren wir eigentlich immer auch zweigleisig mit einer klassischen Schiene. Das kann übrigens auch sehr fruchtbar sein, dass sich die Quantenschiene und die klassische Schiene in dem Projekt dann gegenseitig beeinflussen. Aber nur so können wir quasi einen soliden Benchmark aufbauen, auf dem dann unsere Kunden und Partner auch eine verlässliche Strategie aufbauen können. Und jetzt konkret zu dem Problem, Johannes, was du angesprochen hattest. Also ich würde jetzt einfach mal Portfolio-Optimierung als Beispiel nehmen, weil wir das immer wieder gesehen haben mit Kunden in der Finanzwelt. Es ist ein hartes Problem und da drückt der Schuh. Und deswegen schauen Sie da eben, ob da neue Methoden und Technologien wie Quantencomputing vielleicht irgendwann eins wiederbringen können. Das kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass in Portfoliooptimierung man sich am Ende des Tages fragt, welche Assets kaufe ich und welche kaufe ich nicht. Und das Problem ist natürlich, dass das Universum an Assets sehr, sehr groß ist, also Zehntausende von Stocks. Das heißt, man hat dann also 2 hoch 10.000, ja, weil das sind binäre Entscheidungen, ja oder nein, kaufen oder nicht kaufen, aber halt für ein sehr großes Universum. Das heißt, keine Chance, dass man da irgendwie exakt rangehen kann. Und die Analogie ist eben zu den Spin-Systemen in der Physik. Das ist also quasi kaufen ist Spin hoch, nicht kaufen ist Spin runter. Und so kann man dann ein schönes Mapping aufbauen zu den Spin-Systemen, die halt in der Physik lange untersucht wurden und gut verstanden sind und für die insbesondere Algorithmen gebaut wurden, um den Grundzustand zu finden. Ja, also der Zustand mit der niedrigsten Energie und in dem Anwendungsgebiet für im Finanzbereich übersetzt es dann quasi auf das beste Portfolio. Das heißt, wenn man jetzt Algorithmen hat, wie zum Beispiel Simulated Annealing, was sehr, sehr oft erfolgreich angewendet wurde in der Physik, um Grundzustände von diesen großen Spin-Systemen zu finden, kann man jetzt auch Simulated Annealing anwenden, um gute Portfolios in der Finanzwelt zu finden.
Johannes, weißt du jetzt, wie es geht?
Ja, eine Zusatz-
oder dein Portfolio zu optimieren.
Wunderbar, na, das ist sehr spannend und sehr toll erklärt.
Ja.
Die nachhakende Frage ist noch, was ist der Unterschied zwischen Simulated Annealing und Quantum Annealing? Ihr verwendet ja dann offenbar beides für die Kunden, aber genau. Kannst du kurz erklären?
Genau, wir verwenden beides. Das ist Teil von unserer Benchmarking-Übung. Und also erstmal vielleicht, wie funktioniert Simulated Annealing? Also Simulated Annealing ist ein, kann man sagen, Optimierungsalgorithmus, der eben aus der Physik inspiriert ist, aus dem Metallwesen. Man fängt heiß an und kühlt das Metall runter, um am Ende des Tages möglichst ein perfektes Metall zu haben, ohne Fehlstellen. Und so fängt man auch im Algorithmus an. Also man fängt sozusagen bei heißen Temperaturen an und gibt so dem System die Möglichkeit, die Kostlandschaft zu explorieren, zu erforschen. Und wenn es dann mal eine gute Lösung gefunden hat, dann geht man from Exploration über in Exploitation durch tiefere Temperaturen. Und so wird man dann quasi im Lauf des Algorithmus immer weiter greedy und sucht gute Lösungen. Das ist dann nicht unbedingt das globale Optimum, aber zumindest das lokale Optimum. Und der Unterschied zu einem einfachen Greedy-Algorithmus ist eben, dass man am Anfang in den heißen Phasen noch durchaus Verschlechterungen in Kauf nimmt, in der Hoffnung, dass man quasi über einen kleinen Hügel drüber springt, um am Ende des Tages in das niedrigste Tal zu kommen. Das niedrigste Tal wäre also der Grundzustand bzw. das perfekte Portfolio. Und wenn man eben diese Berglandschaft quasi durchwandert, hat man mit Quantum Annealing noch einen weiteren Trick, den man spielen kann, und das ist das Quantum Tunneling. Da kann man quasi anstatt über den Berg wandern zu müssen, durchtunneln. Ja, das erlaubt also die Quantenmechanik, und das ist quasi der Unterschied zwischen Quantum Annealing und dem klassischen Simulated Annealing.
Jetzt macht ihr das ja mit Kunden, und das hört sich ja für mich so an, das ist ja auch ein Research-Projekt, oder? Das kann ja schlecht skalieren am Ende des Tages, oder? Oder sind das erste, wo man sagt, wir wollen damit sozusagen Use Cases aufzeigen, die funktionieren, um den anderen Geschmack darauf zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also es geht den Kunden zunächst mal darum, diesen Bereich einfach besser zu verstehen, zu sehen, wo das heute ist, aber auch dann besser zu verstehen, wo könnte die Reise hingehen. Ja? Also wir sagen da oft, also Quantum Computing ist jetzt kein Sprint, das ist ein Marathon für so große Unternehmen, und dann fangen sie eben besser an, schon heute, um einfach ein gewisses Bewusstsein auch schon in der Firma aufzubauen für diese Technologie und die größere Workforce schon darauf vorzubereiten. Und was wir da schaffen, egal ob es jetzt 100 oder 200 Qubits sind, als ersten großen Meilenstein, ist erstmal dieses Problem zu nehmen, seien es jetzt die Roboter bei BMW oder sei es das Portfolio-Optimierung bei JP Morgan Chase, und dieses Problem mathematisch so zu formulieren, dass es denn überhaupt ein Quantencomputer verstehen könnte. Weil wir haben natürlich unsere klassischen Formulierungen und die nehmen wir auf unseren klassischen Workstream und damit können wir dann schon oft skalierbare Lösungen heute erzielen. Also zum Beispiel der Algorithmus, den wir dann klassisch gebaut haben für BMW, der ist heute in Produktion. Und das ist auch so, ehrlich gesagt, die Maßgabe, die wir uns geben. Wir wollen wirklich auch schon heute die Nadel bewegen für unsere Kunden. Und dann können wir aber auch allein auf der mathematischen Formulierung können wir schon sehen, wie effizient oder ineffizient wäre denn die Quantenformulierung. Egal, ob wir es heute laufen oder nicht. Wir laufen es auf kleinen Systemen in einer abgespeckten Version. Ja, das sind halt dann kleine Portfolios. Das wird sicher nicht heute in Produktion gehen. Aber da kann man zumindest dann schon einige Lessons learned draus ziehen.
Eure Zweigleisigkeit macht euch da natürlich sicher für die nächsten Jahre. Eine Einschätzungsfrage hätte ich da. Bis jetzt gibt es ja noch kein kommerziell relevantes Problem, das man mit einem Quantenrechner schneller lösen könnte als mit einem klassischen Computer. Dazu braucht es noch Entwicklung in der Quantencomputer-Hardware. Wie weit weg, glaubst du, sind wir von diesem Punkt deiner Meinung nach noch? Was braucht es dazu? Mehr Qubits, bessere Fehlerkorrektur? Also wie lange noch, glaubst du, bis tatsächlich dann euer Amazon Bracket die bessere Lösung ausspuckt fürs größere Portfolio, als es ein klassischer Computer könnte?
Ja, das ist natürlich irgendwo der Elephant in the Room. Da habe ich jetzt auch nicht die Kristallkugel hier vor mir. Ich glaube, das hängt auch stark von dem Gebiet ab. Ich glaube, in der Chemie oder in den Materialwissenschaften, wo wir zum Teil inhärent quantenmechanische Probleme finden, könnte das früher kommen, vielleicht schon in den nächsten Jahren, als jetzt eventuell in der Optimierung. Einfach weil in der Optimierung gibt es jetzt keine inhärent quantenmechanische Probleme. Also sind alles klassische Probleme. Die kann man dann als quantenmechanische Probleme formulieren, so wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, muss man aber nicht. Wohingegen vielleicht in der Chemie oder in Materialwissenschaften ist wirklich Probleme, die sind einfach inhärent quantenmechanische Probleme. Da vielleicht schon in den nächsten Jahren, ja, über Quantensimulation. Ich glaube aber auch, dass nicht, wenn man sich jetzt die größere Quantum Stack anschaut, es sind sicherlich Fortschritte noch notwendig auf der Hardware-Ebene, aber es gibt ja auch die Algorithmen-Ebene und es gibt die Application-Ebene, ja. In der Industrie sind die Algorithmen eigentlich nie im Vakuum am Bauen und Machen, sondern die sind eigentlich immer eingebettet in den größeren Workflow. Und nur wenn sie in dem größeren Workflow standhalten, wird es da auch wirklich zu Anwendungen kommen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch noch auf der Algorithmenseite und auf der Application-Seite im Stack unsere Arbeit machen müssen.
Johannes, das hatten wir schon mal in einer der Folgen, dass wir sagen, vor allem auf der Algorithmenseite hatten wir damals das Thema, muss noch was passieren, oder?
Ja. Ich stimme all den Aussagen von Martin und natürlich auch selber keine Kristallkugel besitzend vollkommen zu.
Was sind denn die größten Hürden für euch, Martin, gerade wenn ihr euch mit der Technologie beschafft oder mit euren Use Case bei eurem Kunden?
Ja, eine der größten Hürden, also die ich sehe, ist, dass wir schon also ein paar Algorithmen haben, aber die halt dann oft vielleicht ein Speedup bringen, aber halt auf, ich sag mal, irgendwo konstruierten Problemen und diese konstruierten Probleme dann nicht direkt so Anwendung finden in der echten Welt, in der Industrie, ja, weil es dann halt doch sozusagen, gibt es dann doch einige Bedingungen im Kleingedruckten, die dann erfüllt werden müssen. Und da drückt der Schuh. Ich glaube auch, dass wir als Community im Benchmarking unserer Algorithmen noch besser werden müssen. Da sieht man also oft, dass, ich sag mal, irgendwo auch künstlich konstruierte Modelle genommen werden. Ja, also das sind dann diese Spin-Systeme, die wir zum Beispiel vorher besprochen haben, dass die dann genommen werden mit zufällig gewählten Kopplungen und so weiter, die also gar keine Struktur haben. Wenn man sich aber Portfolio-Optimierungsprobleme in der Welt anschaut, die haben natürlich sehr, sehr viel Struktur. Ja, die haben Communities, weil einfach die echte Welt eben sehr viel Struktur hat. Und klassische Algorithmen, und das habe ich auch jetzt erst über die letzten Jahre gelernt, klassische Algorithmen sind schon sehr, sehr gut darin, diese Struktur auszunutzen. Und diesen Vorteil, den beraubt man sich eben, wenn man als, ich sag mal, als Testbed zum Benchmarking nur diese random Instances, also diese zufällig gewählten Instances gibt, die keine Struktur haben.
Mhm. Siehst du das auch so, Johannes?
Ja, bei der klassischen Optimierung gibt es viele Stolperfallen. Random Benchmarking ist das eine. Das andere ist immer, ob man sich auf Worst- oder Medium-Cases bezieht in der Laufzeit. Wie geht es euch da bei den Kunden? Du hast es eh vorher angedeutet, ihr könnt ja niemandem wahrscheinlich versprechen, das absolute Optimum in diesem exponentiell hohen Raum zu finden. Man will ja nur möglichst mit großer Wahrscheinlichkeit gute Lösungen finden. Das genügt ja in der Praxis.
Das genügt in der Praxis sehr oft. Ja, da ist also die Industrie einfach sehr, sehr pragmatisch. Und ich glaube, da gibt es auch noch einen gewissen Gap, den wir schließen müssen, weil in der Physik wir uns halt sehr, sehr oft darauf konzentrieren, den Grundzustand zu finden. Aber in der Industrie ist es halt dann oft wichtiger, einen guten, also einen niedrigenergetischen Zustand, nicht unbedingt den Grundzustand zu finden, aber halt in einer sehr, sehr schnellen Zeit. In der Optimierung ist es halt immer so, dass man irgendwo, muss man halt abwägen zwischen Güte der Lösung und Laufzeit, ja. Und manchmal, ja, müssen halt Rechnungen innerhalb von einer Minute oder so passieren und dann gibt's da ein hartes Limit, ja.
Jetzt stellt sich eine Frage bei mir, Martin, wenn wir so uns unterhalten, wie viel Prozent, was ihr tut, ist noch Grundlagenforschung und wie viel ist konkrete Produktentwicklung in deinem Alltag, in deinem Team?
Na, das ist eine gute Frage. Es hängt stark vom Projekt ab. Für mich selber, meine Forschungsinteressen, meine Forschungsarbeit ist natürlich schon im Vergleich zu früher angewandter geworden. Das ist aber auch stark damit verbunden, dass speziell bei Amazon wir ein Prinzip haben, das tief in unserer DNA ist und das heißt also working backwards. Geht also weit über den Quantenbereich hinaus. Und das ist also so, dass wir nie jetzt mit einer Methode und einer speziellen Technologie in den Raum reingehen, sondern eigentlich immer erstmal zuhören wollen und das Problem verstehen. Also es ist alles, was wir machen, ist sehr problemfokussiert und vielleicht nicht so methodenfokussiert wie manche Grundlagenforschung, die wir an den Universitäten und Akademien sehen. Ich glaube, am Ende des Tages werden wir beides brauchen. Ich glaube, wir können was zurückgeben mit unserer problemfokussierten Resultaten an die Wissenschaft. Und wir können sicher natürlich auch einiges von den methodenfokussierten Ergebnissen aus der Wissenschaft wieder mit reinziehen in unsere Arbeit in der Industrie.
Habt ihr abgesehen von natürlich den Hardware-Partnerschaften auch Partnerschaften bezüglich der theoretischen Entwicklung mit anderen Unis oder Forschungsinstituten oder macht ihr das unabhängig und alleine?
Nee, also ich glaube, wir brauchen da das ganze Dorf.
Es braucht ein ganzes Dorf, um einen Quantencomputer zu bauen.
Ja, das ist, glaube ich, in der Tat so. Ja, also wir brauchen da schon die Community. Alleine in unserer Bubble werden wir das nicht schaffen. Und ich glaube, allein schon die Tatsache, dass unsere Hardware-Abteilung auf dem Campus von Caltech ist, spricht schon dafür, dass wir eben weiterhin stark verzahnt sein wollen mit den Universitäten. Und das zieht sich komplett durch das Stack durch, also von der Hardware bis hoch zu den Algorithmen und den Applications.
Mhm. Warum sitzt du eigentlich in New York? Ist New York ein Quantenmekka oder ist es einfach nur, weil ihr da Büros angemietet habt, weil es einfach praktisch war? Warum New York?
Das hat sich ein bisschen so ergeben. Ich war ja damals in Boston für meinen Postdoc und dann habe ich eben den Sprung zu Amazon gemacht. Die haben mir dann was angeboten. Ich hätte in Boston bleiben können. Es war aber ein Team schon hier in New York und ich fand einfach New York als Stadt hat dann mich und meine Frau einfach nochmal gereizt. Und dann hat es uns nach New York verschlagen. Haben wir auch nie bereut irgendwie. Mein Team ist, also wir sind global verteilt, also an der Westküste, an der Ostküste, in Europa, überall, wo der oder diejenige dann gerade leben will. Und bei uns ist das eben gerade New York, ja, privat einfach.
Du hast gerade gesagt, euer Team ist verteilt, Ostküste, Westküste, Europa. Das heißt, in Europa spielt das Quantenthema, spielt Europa durchaus noch mit, aus deiner Perspektive?
Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben einige Leute in Europa, ja.
Das ist ein gutes Signal, Johannes, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube auch, dass man insbesondere, was Forschung betrifft, top aufgestellt sind in Europa. Bezüglich den großen Playern, die sind halt tatsächlich sehr amerikanisch dominiert und auch Startup-freundlich ist natürlich die USA. Martin, wie ist da dein Blick quasi jetzt zurück über den Teich schauend nach München, Deutschland, EU? Wie siehst du da den Vergleich zu USA bezüglich Forschung und Business?
Ja, ich meine, du hast es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, mit der Ausbildung, die wir in Europa bekommen, müssen wir uns nirgendwo verstecken. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich in Deutschland am Max-Planck-Institut insbesondere hatte, aber auch schon vorher während meiner Uni-Zeit in Deutschland. Hat mir, glaube ich, extrem gute Basis, ein extrem gutes Fundament mitgegeben, von dem ich heute auch noch zehre. Was ich hier so über die letzten Jahre ein bisschen von der amerikanischen Mentalität, glaube ich, auch mitgenommen habe, ist so ein bisschen dieses Hemdsärmelige. Da wird halt, glaube ich, ein bisschen schneller mal was gemacht und ausprobiert mit einer ein bisschen größeren Risikobereitschaft als jetzt vielleicht von der, ich sag mal, auch speziell von der deutschen Mentalität, wo wir, glaube ich, in Deutschland schon ein bisschen dazu neigen, erstmal alle Eventualitäten versuchen, in der Zukunft durchzuprognostizieren. Das wird hier, glaube ich, da fängt man halt mal an, vielleicht fällt man hin, aber man lernt auf jeden Fall was und macht weiter.
Mhm. Das hören wir, das zieht sich durch alle Branchen, Johannes, ne? Da hören wir beim AI-Thema genauso.
Ja, das scheint was ganz Grundlegendes zu sein. Ja. Das ist sicher nicht quanteninhärent. Ja.
Was siehst du, was machen die Europäer technologisch gut? Wo siehst du da, sagen wir mal, Leuchttürme, wo man sagen kann, boah, da kann man sich was von abschauen?
Also ich sag mal, die Ausbildung ist sehr, sehr gut. Und die Grundlagenverständnis ist sehr, sehr gut. Und die akademischen Resultate aus den Leuchtzentren in Europa kommen, auch jetzt in Österreich zum Beispiel. Ja, ich meine, in Innsbruck, Wien ist in der ganzen Welt bekannt als Epizentrum für Quantentechnologien. Die müssen sich auf keinen Fall irgendwo verstecken. Was mich auch freut jetzt vor allem jetzt wo ich in der Industrie bin, dass ich Startups mehr und mehr sehe.
Und hast du einen heißen Tipp für uns? Auf wen sollten wir schauen?
Na, ich meine, zum Beispiel der neueste Quantencomputer, den wir in Bracket mit aufgenommen haben, in unsere Familie, kommt eben aus Innsbruck, ja, AQT.
Mhm.
Vielleicht könnt ihr mit denen reden oder habt ihr schon mit denen geredet?
Haben wir schon.
Habt ihr schon?
Super. Ja.
Seid ihr mir schon voraus. Super. Und auch in München tut sich ja was. Und ja, das freut mich und ich glaube, das braucht's. Ja.
Mhm. Zum Ende. Welche Quantentechnologie, also Quantencomputing, Communication, Sensing, wo geht deiner Meinung nach im Bereich Wirtschaft oder auch sozusagen Monetarisierung am meisten in den nächsten Jahren?
Boah, das ist natürlich eine breite Frage. Mein persönlicher Fokus die letzten Jahre war auf dem Bereich von Quantum Computing. Also bin ich da vielleicht auch am ehesten qualifiziert dazu, was zu sagen. Ich glaube, wenn man sich die größeren Berichte oder Reports anschaut, sind die Prognosen schon auch so, dass das der Löwenanteil sein wird in der Zukunft über die drei Bereiche, die du gerade genannt hast. Ich glaube, wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel. Ich glaube aber, und das deutet sich jetzt schon an, dass wir so oder so profitieren werden von diesem sehr interessanten, ich sag jetzt mal, Wettstreit oder Interplay zwischen Quantum und Classical. Ja, also dann kommt ein neuer Algorithmus raus und das stachelt dann schon oft die klassische Community an. Und das sollten wir nicht vergessen. Auch die klassische Community ist immer noch sehr, sehr aktiv und da tut sich einiges. Und ich finde das einfach ein interessantes Zusammensein, wo Quantencomputing am Ende des Tages vielleicht ein Speeder bringt, aber zumindest wird es die klassische Community immer wieder herausfordern und am Ende des Tages so für unsere Gesellschaft bessere Resultate, bessere Algorithmen, bessere Ergebnisse bringen.
Johannes, du darfst noch die letzte Frage.
Ja, das ist eigentlich schon das fantastische Schlusswort schon gewesen. Wir stimmen dem auch zu, weil wir haben auch diese drei Säulen halt in Quantentechnologie, Quantencomputing, Quantum Communication, Quantum Sensing identifiziert, aber dieses Quantum Inspired Classical Algorithms oder einfach klassisches Machine Learning dadurch weiter pushen. Du hast vollkommen recht. Ich sehe das eigentlich auch als die implizite vierte Säule der Quantentechnologie letztlich. Ja, der Co-Elefant zum vorigen im Raum jetzt. Rechnest du, Martin, mit einer Art Quantenwinter, was die derzeitigen riesenhaften Bewertungen, Börsengänge und so weiter in der Quantenlandschaft betrifft? Oder glaubst du, dass wir rechtzeitig schnell reinwachsen? Vielleicht kannst du jetzt doch die Kristallkugel noch rausholen aus der Lade.
Ja, ihr probiert es jetzt immer wieder, gell?
Ja. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, für jede größere Technologie ist es nicht überraschend, wenn es denn einen Winter gibt. Ja, ich meine, selbst in AI, das gerade in diesem Moment durch die Decke geht, wissen wir ja sehr, sehr gut, dass es da doch, theoretisch hat das ja, glaube ich, schon in den 70ern angefangen. Da wurde von den ersten neuronalen Netzwerken berichtet.
Aber wenn man Jürgen Schmidhuber fragt, dann war das schon ganz, ganz noch viel früher. Ja.
Ja. Und ich meine, auch da, klar, gab es natürlich nicht nur einen Winter, sondern gab es ein paar Täler, durch die man durch musste. Und insofern würde mich das jetzt nicht überraschen, sondern das wäre, finde ich, ein ganz normaler Lauf der Dinge. Ob, wie und in welcher Form das kommt, das wird sich zeigen müssen. Aber alles in allem bin ich optimistisch.
Was machst du dann im Quantenwinter? Machst dann doch auch mal was mit Machine Learning?
Da gehst du dann Skifahren.
Martin, vielen herzlichen Dank. Es hat echt Spaß gemacht mit dir und schöne Grüße nach New York.
Vielen Dank.
Ja. Herzlichen Dank, Martin. Schöne Grüße aus Linz.